Dreiklang Campus Radio.
Klangsprache, 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 Klangsprache.
Reden über Musik. Am Mikrofon ist Jörg Abing. Im vergangenen Juni hatte ich Gelegenheit, mit dem saarländischen Bildungsminister Ulrich Commerson über sein spezielles Radioverhalten, über seine Idee von Kulturpolitik und seinen Musikgeschmack zu reden. Nach und nach nahm dieses, wie ich finde, sehr interessante Gespräch auch philosophische Wege. Und wir senden es jetzt ungeschnitten unter der Rubrik Klangsprache, Reden über Musik. Also vielen Dank für die Gelegenheit, mit Ihnen ein paar Worte zu wechseln. Die Einleitungsfrage ist tatsächlich, wie gestaltet sich so Ihr Radioverhalten? Wann schalten Sie morgens das Radio an oder schalten Sie es überhaupt an morgens?
Radio höre ich hauptsächlich im Auto unterwegs. Ich bin halt viel im Auto unterwegs, meistens um Nachrichten zu hören. Wenn ich mal auf längeren Strecken unterwegs bin, höre ich sehr gerne Deutschlandradio Kultur oder SR2, also richtige klassische Kulturwellen.
Das sind ja jetzt unterschiedliche Kulturradioformate. Haben Sie Interesse am bestimmten spartenorientierten Radio oder wollen Sie einfach gerade so in diesen frühen Phasen und abendlichen Phasen, also mir geht es genauso, ich höre ganz gerne morgens im Radio, im Autoradio und abends, wenn ich von der Hochschule zurückfahre, höre ich auch ganz gerne Radio. Sind das so für Sie so Zonen, wo Sie eigentlich mehr Musik zum Entspannen brauchen oder wollen Sie dort auch konzentriert und gezielt zuhören?
Na, ich höre schon ganz gerne zu, vor allem wenn ich dann selbst fahre. Deutschlandradio Kultur ist dann ganz spannend. Man kriegt ein bisschen mehr Hintergründe. Mir ist das Medienverhalten ansonsten zu hektisch mittlerweile. Und ich finde, gerade bei Deutschlandradio Kultur hat man doch die Möglichkeit, ein bisschen tiefer reinzuhören. Die nehmen sich noch Zeit, um bestimmte Dinge auch auszuleuchten. Alles andere ist ja doch eher so die kurze Nachricht und drei Tage später redet keiner mehr drüber. Das ist auch nicht mein kulturpolitischer Ansatz, deswegen habe ich es lieber ein bisschen hintergründiger und ein bisschen tiefergehend.
Wunderbar, da kann ich jeden einzelnen Satz von unterstreichen. Nur ist es natürlich heute gerade für Sie als Bildungsminister eine große Herausforderung, diesen geänderten Bildungshorizonten hier in unseren Ausbildungsstätten gerecht zu werden. Also man erlebt es ja Land auf, Land ab, dass einfach die Idee für gewachsene Bildung, die Idee für Bildungskultur ein bisschen geschwunden ist, muss man ja sagen. Also einfach die Dinge, die wir vielleicht in unserem Elternhaus, wir sind ungefähr gleich alt, noch so über Schallplatten, über Gespräche der Eltern mitbekommen haben, die finden heute nicht mehr statt. Wie kann man dem entgegenwirken?
Ich versuche dem dadurch entgegenzuwirken, dass ich immer darauf hinweise, dass unsere Schulen nicht in erster Linie dazu da sind, die künftigen Werktätigen auf ihr Berufsdasein vorzubereiten, sondern dass es vielmehr darum geht, den Rechtsanspruch auf Bildung zu erfüllen. Und dazu gehört der ganze Mensch, dazu gehört die ganze Persönlichkeit. Und es gibt zunächst mal dieses Recht auf Bildung, ohne dass gleich nach der Verwertbarkeit gefragt wird. Das ist vielleicht nicht ganz so der Zeitgeist, den wir im Moment haben, aber ich finde, Politiker sollten nicht immer nur dem Zeitgeist nachgehen.
Absolut. Jetzt haben Sie gerade vom Recht auf Bildung gesprochen, das ist natürlich richtig, aber es gibt ja irgendwo auch die Pflicht nach Bildung. Also das heißt, dass man selbst gewisse Mechanismen entwickelt, um Sachen kennenzulernen, die einem zunächst fremd sind. Also ich sitze hier in Ihrem wunderschönen Büro und ich könnte eigentlich zu jedem Bild, was hier hängt, eine Geschichte erfahren. Also das heißt, Kunst will ja vermittelt werden und das ist nicht nur so mit bildender Kunst, sondern auch mit Literatur und natürlich mit Musik. Diese Vermittlungsidee, wenn Sie jetzt Radiomacher wären, was wäre so Ihr Ansatz überhaupt zu versuchen, über das Medium Radio kulturelle Bildung zu ermöglichen?
Mein Ansatz wäre in jedem Fall, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind, vor allem die jungen Menschen dort auch abzuholen, wo sie sind. Und ich erfahre junge Menschen in der Regel als sehr neugierig. Und es gibt ja diese scherzhafte Bemerkung, das Beste, was Schule tun kann, ist dafür zu sorgen, dass man den Kindern die Neugierde nicht austreibt. Wenn das der Schule gelungen ist, ist schon alles erreicht. Was will ich damit sagen? Wenn junge Menschen die Möglichkeit haben, die Fragen, die sie selbst stellen, das, was sie selbst interessiert, auch stellen zu können und möglichst auch selbstständig das rauszufinden, was hinter den Dingen steht, ist das sehr viel mehr wert, als für eine Klassenarbeit gelernt zu haben und damit nur einen Zweck erfüllt zu haben, aber nicht das eigene Interesse gepackt zu haben.
Ganz genau. Wir reden also jetzt über allgemeinbildende Schulen und das ist ja ein ganz wichtiger Ansatz, wahrscheinlich der wichtigste Ansatz, um überhaupt in diese höhere Ebene zu gelangen. Also das heißt in die Fachhochschulen und in die Kunsthochschulen. Sie sind ja selbst eben verantwortlich für zwei Kunsthochschulen hier im Saarland. Fragen stellen und Antworten bekommen.
Eigene Antworten finden am besten.
Genau, das ist natürlich noch besser. Das ist ein richtiger Montessori-Ansatz eigentlich. Keine Frage ist zu dumm. Und das ist für mich ganz wichtig, weil ich erlebe es auch oft in vielen Vorlesungen, die ich halte, dass viele Studierende sich einfach nicht trauen, bestimmte Fragen zu stellen, weil sie denken, das ist eine doofe Frage. Und es gibt ja kaum doofe Fragen oder kaum dumme Fragen.
Ich wüsste nicht, was eine dumme Frage sein kann. Wir kommen alle mit ziemlich wenig auf der Welt, auf die Welt. Wir kommen alle mit ziemlich wenig auf die Welt. Zumindest wenig Wissen, aber eines treibt uns doch alle an, nämlich dieses Wissen wollen, das steckt in uns allen von Geburt an mit drin. Das, was man bisher noch nicht erfahren hat, entweder weil man noch nicht nachgefragt hat oder weil man noch nicht damit in Berührung gekommen ist, kann man ja niemandem vorwerfen. Das heißt, es ist letztlich auch keine Frage der persönlichen Biografie alleine des Alters, sondern es ist die Frage der eigenen Erwartungen, der eigenen Erfahrungen, die man bereits gemacht hat. Es gibt niemanden, der auf irgendeine Frage zu Beginn seines Lebens schon mal auch nur eine Antwort gehabt hätte. Man muss es ausprobieren, man muss es testen, man muss vielleicht auch häufiger mal Fehler machen. Ich glaube ja, ich bin überzeugt davon, den Menschen gibt es nur, weil immer wieder Fehler passiert sind. Denn aus der Amöbe ist nur deswegen irgendwann ein Mensch geworden, weil zwischendurch Mutation stattgefunden hat. Also weil zwischendurch mal irgendwas nicht dem genetischen Programm gefolgt ist. Und das kann immer nur dann geschehen, wenn in Anführungszeichen Fehler geschehen sind. Aber ich finde, es ist was ziemlich Großartiges aus diesen ganzen Fehlern geworden, wenn man lernt, damit umzugehen und nach Möglichkeit nicht die gleichen Fehler wieder zu wiederholen.
Oh ja, das ist natürlich ein hoher philosophischer Ansatz. Nochmal zurück zum Fragen. Also das heißt, Fragen stellen ist wichtig und eigene Fragen auch entwickeln. Ich bin immer mehr der Meinung, dass die besten Fragen eigentlich diejenigen gestellt sind, die nicht binär beantwortbar sind. Also das heißt mit Ja oder Nein oder 1 oder 2, sondern eben mit besser oder schlechter oder einfach mit einem weiteren Korridor, den man betritt, wo verschiedene andere Fragen aufgeworfen werden. Das ist natürlich über Wikipedia schwierig. Also wir haben ja wahrscheinlich eine Misere auch innerhalb der ganzen Bildungssituation, dass man ganz viel über Zweit-, Drittmedien erfragen kann. Also wenn ich nicht weiß, was ist ein neapolitanischer Sechstakkord in der Musik, dann brauche ich das bei Google einzugeben und schon zeigt mir Wikipedia, was es ist. Aber das Fragen nach, wie Sie gesagt haben, nach der zweiten Ebene, das ist eben das, was wir tatsächlich vielleicht mehr schulen sollten auch. Also denke ich zumindest.
Das ist eben die Frage nach dem Warum. Wie ist etwas entstanden? Was steckt dahinter? Was kann ich daraus auch für mich lernen? Ich gebe ehrlich zu, ich weiß nicht, was der neapolitanische Sex ist.
Das war auch ein schlechtes Beispiel.
Ist, aber Sie werden es mir sicher gleich verraten. Es ist aber auch eben gerade keine Schande. Solange es mich in meinem Leben nicht betrifft, brauche ich es vielleicht auch gar nicht unbedingt zu wissen. Ich mache aber die Erfahrung, alles das, was ich nicht weiß, interessiert mich, sobald ich irgendwie davon erfahren habe. Deswegen will ich, bevor ich weiter antworte, jetzt erstmal von Ihnen erklärt haben, was der neapolitanische Sechstakkord ist.
Der neapolitanische Sechstakkord, würde ich sagen, gehört für die Menschen, die nicht Musiker sind, zum absolut unnützesten Wissen, was es geben kann. Das ist der
Das kann ja aber das schönste Wissen sein. Unnützes Wissen kann auch sehr schönes Wissen sein.
Sie können damit brillieren, ich kann Ihnen das wirklich versprechen. Wenn Sie diesen Begriff innerhalb eines Fachgesprächs, also man wird Ihnen sofort den Champagner öffnen. Der neapolitanische Sechstakkord ist der Sechstakkord auf der vierten Stufe in Dur gedacht und mit der kleinen Sechste. Also das heißt, wir haben einen Des-Dur-Akkord innerhalb eines C-Dur-Umfelds. Und das ist eine Tonart, die ganz weit entfernt ist. Dieser Sechstakkord ist entstanden im 17. Jahrhundert bei Giacomo Carissimi. Das ist ein italienischer Komponist der Barockzeit gewesen. Der hat ihn entwickelt und der Sechstakkord ist ein ganz typisches harmonisches Merkmal dieser Zeit gewesen. Hat sich dann später allerdings zu einem Modulationsmittel entwickelt. Trotzdem, was nicht unnützes Wissen ist, sind eben Details eben aus der Geschichte, aus der Kunstgeschichte, aus der Musikgeschichte, aus der Literaturgeschichte. Und ich glaube, dass das eben genau die Ansätze sind, die vielleicht auch in der Schule vermittelt werden sollen. Denn natürlich, ich kenne es aus meiner eigenen Schulzeit, ganz ehrlich, Geschichte hat was mit Vermittlung zu tun. Und ich hatte einen ganz furchtbaren Geschichtslehrer. Das heißt, ich musste mein Geschichtswissen erst eigentlich nach dem Abitur aufarbeiten, weil es mich in meinem Beruf tangiert hat und ich da einfach auch keine Lücken haben wollte. Aber das zeigt mir ganz klar, das Interesse ist da bei vielen Schülerinnen und Schülern, aber es muss bedient werden, es muss vermittelt werden und nicht als trockene Materie, auch wenn es das ist.
Das ist richtig, wobei ich nicht finde, dass Wissen einen Wert an sich hat, sondern Wissen, das ich nicht in Zusammenhänge einordnen kann, Wissen, das ich mir in den Kopf haue, ohne anschließend irgendwie für mich persönlich da was rauszuziehen und ohne zu wissen, was ich damit denn anfangen kann, ist in der Tat unnützes Wissen. Ich bin mal gespannt, wie das mit dem neapolitanischen Text auch gerade ist, wie häufig ich das noch verwenden kann. Ich meine das aber nicht in so einem Nützlichkeits- oder utilitaristischen Sinne, es anwenden zu können, sondern es als Bereicherung meines Lebens empfinden zu können und damit vielleicht dann auch die nächsten Fragen stellen zu können, bestimmte Dinge in meinem Leben aber auch einordnen zu können und damit umgehen zu lernen. Ich glaube, darum geht es und deswegen, wir wissen ja ohnehin, dass wir weder in unseren Schulen noch in den Hochschulen in der Lage sein werden, allen alles oder überhaupt nur noch einer einzelnen Person alles an Wissen zu vermitteln. Man sagt ja so, Leibniz sei irgendwie der Letzte gewesen, der letzte lebende Mensch gewesen, der das gesammelte Wissen seiner Zeit gekannt hat. Ob das stimmt oder nicht, ich weiß es nicht.
Lässt sich auch schlecht kontrollieren.
Lässt sich auch schlecht kontrollieren und wir können Leibniz auch nicht mehr befragen. Aber völlig klar ist, es gibt eine ganze Menge Wissen und man muss dann aber auch darauf achten, was ist nur Information im engeren Sinne und was ist nur Information, die in ganz bestimmten Zusammenhängen auch notwendig sind. Viel wichtiger ist doch, dass wir lernen, mit verschiedenen Informationen, mit unserem Wissen so umzugehen, dass wir möglichst für unsere Gesellschaft auch was Produktives daraus entwickeln können. Und auch da wieder produktiv, nicht im rein materiellen Sinne, sondern produktiv, um uns als Menschen weiterzubringen.
Ganz genau, man wird ja des Öfteren das Gefühl nicht los, dass Wissen wie so eine Art Börsenkurs gehandelt wird. Das heißt, je mehr ich weiß, desto mehr kann ich damit angeben und kann das auch in zum Beispiel so einen neapolitanischen Sechsterkord einfach mal fallen lassen und alle Leute gucken mich dann bewundert an und wissen gar nicht, dass es den vielleicht gar nicht gibt. Es gibt ihn aber, das kann ich Ihnen versichern. So, aber das ist natürlich das ist schon eigentlich eine Ebene, die gar nicht impliziert ist überhaupt mit Bildung, mit Wissen, mit Kompetenz. Also ich denke, da sind wir absolut einer Meinung und ich bin auch beruhigt, dass ein Bildungsminister diese Idee über Bildung und über den neuen Auftrag, die neue Herausforderung der Bildung in unserer Zeit hat.
Also das ist aber nicht der Mainstream. Der Mainstream ist eher dafür zu sorgen, Bildungsabschlüsse vergleichbar zu machen. Zeigt sich in Ländervergleichsstudien. Es wird dort viel mehr Wert darauf gelegt, unmittelbare Nützlichkeitserwägungen zu befriedigen und es geht zurzeit mehr darum, punktuell abzufragen. Das lesen wir in fast allen Bildungsstudien mittlerweile. Ich glaube, ich bin ein bisschen exotisch. Ich ecke auch in der Kultusministerkonferenz immer wieder damit an, wenn ich sage, ich lege aber Wert darauf, dass wir nicht nur MINT-Förderung betreiben, um der MINT-Förderung willen, und dass wir Kinder nicht nur auf ihr späteres Berufsleben vorbereiten wollen, sondern dass es mir eben wichtig ist, eigenständige Persönlichkeiten zu entwickeln, Menschen dabei zu unterstützen, Rückgrat zu zeigen, auch so ein bisschen Stachel zu sein in einer Gesellschaft. Denn ich glaube, die derzeitigen Trends geben mir dadurch, die derzeitigen Beobachtungen in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft geben mir da durchaus recht. Wir haben ja viel zu viele, die einfach unkritisch das so wahrnehmen, was behauptet wird und gar nicht mehr kritisch hinterfragen, ist das denn tatsächlich so? Und wenn das so ist, was kann ich denn daran ändern? Sondern es geht in meinen Augen, mein Eindruck ist, unsere Gesellschaft hat sich sehr darauf fokussiert, sich möglichst irgendwie in den bestehenden Verhältnissen behaupten zu können, sich durchzuschlängeln, statt auch mal zu fragen, sind die gesellschaftlichen Verhältnisse denn gut so, wie sie sind, oder müssten wir sie nicht eigentlich als Menschen verändern, damit es allen unterm Strich besser geht?
Naja, das kann natürlich gut aus der Beobachtung einfach entstehen, oder sagen wir mal aus der kritischen Beobachtung. Ja. Ne? Das hat ja was auch mit der Wahrnehmung der Realität zu tun. Ich komme nochmal so ein bisschen auf unser Metier, also das heißt das Metier der Musiker zurück, und verlasse jetzt mal die Harmonielehre und in der musikalischen Ausbildung gibt es eben dieses binäre System eigentlich ganz selten. Das heißt, wir versuchen immer, auf der einen Seite einen Überblick zu geben, auf der anderen Seite aber auch eine Sinnesschulung bei den Studierenden zu machen. Das heißt, vertrau deinen Ohren, vertrau deinen Sinnen. Das ist ja gerade für bildende Künstler und für Musiker unheimlich wichtig. Und das berührt ja einen ganz anderen Bereich überhaupt der Bildung. Das heißt, indem ich mich selbst viel mehr versuche kennenzulernen, ist es ja mehr so eine psychologische Betreuung zwischen Lehrer und Student. Und deswegen ist es bei uns eigentlich kreativer, kann man denken, aber trotzdem ist die gesamte Musik und die Musikgeschichte und die musikalischen Disziplinen sind auch sehr, wie Sie gesagt haben, ein punktuelles Wissen eigentlich. Mhm. Also diese Schwierigkeit, die sehen Sie wahrscheinlich auch im Bereich der bildenden Künste, weil Sie ja auch sehr federführend da im Bereich der bildenden Künste gewesen sind.
Ja, wobei bei den bildenden Künsten ja eines dazu kommt, das ist so irgendwie, glaube ich, man nennt, aber nicht nur bei den bildenden Künsten, sondern unter allen Künstlern, glaube ich, dass es doch einen sehr regen Austausch untereinander gibt, dass man dem anderen seine Individualität zugesteht, aber gleichzeitig auch versucht, gemeinsame Positionen daraus zu entwickeln, auch im Streit zu entwickeln. Das ist das, was ich insgesamt im Bereich der kulturellen Bildung feststelle. Es erweitert Horizonte und es eröffnet uns vor allem eins: es gibt einfach nicht die eine Wahrheit auf bestimmte Dinge. Wenn ich drei bildenden Künstlern eine Auftragsarbeit gebe, kommen völlig unterschiedliche Dinge bei raus, obwohl alle drei recht haben. Und in der Musik gilt das, glaube ich, mindestens genauso stark. In der Musik ist es ja sogar so, dass selbst das gleiche Notenblatt, wo man sagen sollte, naja, das ist immer dasselbe, von drei Musikern auf 10 verschiedene Arten interpretiert und gespielt wird, ohne dass man jetzt im Einzelfall sagen kann, der hat die Note falsch gespielt, das stimmt ja gar nicht. Also der Gesamteindruck ist ja doch sehr viel vielfältiger, und das zeigt ja auch wieder, dass es sehr stark auf die eigene Perspektive ankommt, dass es sehr stark darauf ankommt, was man selbst in seiner Erfahrungswelt schon hat, dass es sehr viel auch auf persönliche Stimmungslagen ankommen kann und auf, ja, insgesamt auf Persönlichkeit ankommt. Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage jetzt beantwortet habe.
Absolut. Mehr noch als das. Sie haben mir eine gute Vorlage gegeben, weil es nämlich natürlich in allen künstlerischen Disziplinen so ein bisschen um den Krieg der Ideologien ja immer geht. Und das ist bei uns Musikern genauso wie bei den bildenden Künstlern. Ich glaube, eine Sache habe ich bei Ihnen verstanden: der kulturelle Austausch zwischen den einzelnen Künsten ist wichtig, und das unterstreiche ich 100%. Ich habe gerade jetzt in dieser Woche zwei sehr gute Gespräche mit zwei Professoren von der HBK gehabt und habe gedacht, solche Gespräche wünsche ich mir viel öfter mit Musikerkollegen, nämlich dieses gegenseitiges Achten, gegenseitiges Annehmen und nicht zunächst mal die eigene ideologische Position konsolidieren, um klarzumachen, so weit und nicht weiter, sondern eigentlich, ich habe beide Gespräche sehr einladend empfunden. Bei den Musikern ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Diese schöpferische Idee von Kunst, die kommt ja bei uns ehrlich gesagt viel zu kurz. Es sei denn, man ist Komponist oder man ist Jazzmusiker. Dann hat man die Möglichkeit, Musik selbst zu gestalten. Ansonsten ist es das, was Sie gesagt haben, ne? Das Blatt, das Notenblatt, klar, das ist ein Fahrplan. Was ich damit mache, ist schon nach zwei Takten was ganz anderes, als was jemand anders gemacht hat. Es sei denn, ich lasse das als MIDI-Partitur von einem Instrument, vom elektronischen Instrument lesen und spielen. Dann kann es eine Vergleichbarkeit geben. Aber ansonsten ist das...
Dann ist es meistens allerdings auch ziemlich langweilig.
Ja, das ist völlig langweilig. Das ist entseelt. Ja. Ne? Und man merkt es ja bei mancher Musik sofort, ob dort eine künstlerische Seele drin weht und drin zittert oder nicht. Wir haben uns ja auch mal in Opernaufführungen getroffen, da waren wir ja meistens doch auch einer Meinung, wenn es da tatsächlich sich um eine gelungene musikalische Performance gehalten hat oder eben auch nicht. Ja. Ich muss ja jetzt nicht sagen, was es da im Detail ging, aber das kommt ja beides Gott sei Dank auch immer mal wieder vor. Zum Schluss noch eine Frage vielleicht zum Radio. Diese Idee der Spartenkunst, das ist eine der wichtigsten Ideen, die dieses Campusradio natürlich neben der informativen Möglichkeit für alle drei Hochschulen, sich also zu informieren über die anderen Hochschulen. Würden Sie sagen, dass das eine Möglichkeit ist, aus der Gleichmacherei von bestimmten Kunstrichtungen herauszutreten?
Ja, wenn gewährleistet ist, dass ja, die Zugänge dazu auch niedrigschwellig sind. Und mit Zugängen meine ich beide Seiten, sowohl die Rezipientenseite als auch die Anbieterseite. Also ja, nur dann dazu ermuntern, möglichst viele auch bei der Produktion zu beteiligen und dafür zu sorgen, dass dort auch unterschiedliche Blickwinkel mit reinkommen.
Richtig, Rezeption ist das wichtige Thema eben. Wir haben unterschiedliche Formate und die werden auch unterschiedlich vermittelt. Also es gibt Formate, wo einfach nur Informationen über Ausführen und über das Stück kommen. Und dann gibt es auch vertiefende Formate, wo eben für tatsächlich niedrigschwellig, wie Sie gesagt haben, was ganz wichtig ist, wo für den musikalischen Laien zum Beispiel ein Sonatensatz von Beethoven dargestellt wird oder eine Symphonie von Haydn. Also das ist einfach ganz wichtig. Unter Umständen müssen wir Sachen nachholen, die vielleicht im Curriculum der allgemeinbildenden Schulen nicht mehr stattfinden, vielleicht nicht mehr stattfinden können, weil natürlich mittlerweile das Interesse an der Popmusik gestiegen ist, an der Rockmusik und an der Technomusik und die auch im Unterricht aufgearbeitet wird. Ich weiß nicht, wie Ihr Musikunterricht gelaufen ist. Hatten Sie schon diese Möglichkeit, an ganz vielen Sparten teilzunehmen oder war Ihr Musikunterricht eher klassisch orientiert?
Ich habe ein gewisses Trauma mit meinem Musikunterricht, denn im fünften Schuljahr hat mein damaliger Musiklehrer mir beim Vorsingen für den Chor gesagt, ich könne nicht singen und am besten würde ich mich nur stillhalten, dann würde er mir eine Gut geben auf dem Zeugnis und ansonsten könnte er mich nicht gebrauchen. Zum Glück hatte ich 2 Jahre später einen anderen Musiklehrer, der mir gesagt hat, ich müsste nicht gut singen können, um trotzdem Freude an der Musik zu haben, aber zum Glück hat sich da der Musikunterricht heute massiv geändert. Oh ja. Ich glaube, dass wir musikpädagogisch und didaktisch heute sehr viel weiter in unseren Schulen sind und die Musikhochschule wird ja jetzt auch künftig noch mehr Lehrer für den Musik, Fachlehrer für Musik ausbilden. Ich glaube, das Wichtigste ist auch da deutlich zu machen, also vor allem den Schülerinnen und Schülern, dafür braucht man aber die Lehrkräfte auch deutlich zu machen. Natürlich kann Musik jedem Freude machen und jeder kann von der Musik auch für sich selbst was lernen und daraus was für sich und für andere rausziehen. Also insofern, ja, ich glaube, es gibt durchaus auch gesellschaftlichen Fortschritt und das auch in unseren Schulen. Wie gesagt, das Trauma ist ja ein bisschen aufgelöst worden bei mir und ich habe heute große Freude an Musik.
Okay, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Bildungsminister Ulrich Commerson im Gespräch. Danke.
In unserer Sendereihe Klangsprache hörten Sie ein Interview, was ich am 6. Juni 2018 mit dem saarländischen Bildungsminister Ulrich Commerson geführt habe. Am Mikrofon verabschiedet sich